Kapitel 3 – Der Fall Carla Bauer. 4,5 Jahre zuvor. Gerädert von der letzten Nacht erwacht Carla Bauer in ihrem Bett. Noch immer müde steht sie langsam auf. Schwankend und übermüdet schleicht sie in das Badezimmer, nachdem sie ihre Kleidung aus dem Kleiderschrank nahm. Sie stellte sich das Wasser ein und dann stellte sie sich unter die Dusche. Langsam entglitt ihr die Müdigkeit und sie wurde hellwach. Nach 15 Minuten trocknete sie sich ab und dann zog sie sich an. Sie verließ das Badezimmer und dann setzte sie sich an den Esstisch in der Küche. Sie nahm das Glas in die Hand und dann verlor sie die Kontrolle über ihre Hand. Plötzlich fiel das Glas zu Boden. »Scheiße!« schrie Carla wütend. Schnell stand sie auf, als ihr schwindelig wurde und sie sich am Tisch festhielt. Sie ging zum Schrank und dann holte sie eine Kopfschmerztablette und ein neues Glas heraus. Sie füllte es mit Wasser und dann nahm sie die Tablette. Nun ging Carla in Richtung des Kellers, wo ihr Handfeger und Kehrblech standen. Sie nahm es an sich und dann kehrte sie die Glasscherben zusammen. Nachdem sie alles weggeräumt hatte, ging sie in das Wohnzimmer. Sie nahm ihre Handtasche vom Tisch, als ihr eine Karte entgegenfiel. Sie hob sie auf und dann griff sie zu ihrem Handy und dann wählte sie die Nummer. »Dr. Fischer, ich habe wieder so starke Kopfschmerzen. Sie ziehen wieder vom rechten Ohr aus nach links. Sie haben mir diese neue Behandlung vorgeschlagen. Ich würde sie gerne in Anspruch nehmen.« »Frau Bauer, es freut mich, dass Sie auf mich zurückkommen. Ich habe schon viele Menschen mit dieser neuen Behandlung glücklich gemacht. Viele Ihrer Kollegen in ganz Deutschland haben sich bereits dieser Behandlung unterzogen und niemand hat mehr Probleme. Sie sollten direkt herkommen. Wir machen die Behandlung sofort«, sagte Dr. Fischer selbstbewusst. »Okay, ich mache mich direkt auf den Weg, bis gleich«, sagte Carla, bevor sie auflegte. Schnell nahm Carla ihre Tasche und ihre Autoschlüssel und dann verließ sie das Haus. Sie stieg in ihr Auto und dann fuhr sie davon. Kurz nach dem Verschwinden von Tim in der digitalen Welt. Paul und seine Freunde mussten mit ansehen, wie Demi Devimon von mysteriösen Männern in amerikanischen Uniformen entführt wurde. »Leute, wir müssen hinterher. Tim wurde entführt und er wird sterben, wenn wir ihm nicht helfen. Außerdem hat Demi Devimon gesagt, dass er uns zu seinem Meister bringen wollte. Vielleicht kann dieser uns helfen, aus dieser Welt zu entkommen«, sagte Paul nervös. »Warte mal, Paul, das kommt mir alles so bekannt vor«, sagte Ken misstrauisch. »Was genau?«, fragte Paul verwirrt. »Diese Welt.« »Genau, man nennt sie Digi-Welt, mit Digimon. Es ist eine digitale Welt und ich kenne sie aus dem Fernsehen. Das ist eine Serie. Hier ist es aber irgendwie anders. Bösartiger und fremd. In die Digi-Welt kommen keine Erwachsenen. Das ist nicht die Welt, die ich aus dem Fernsehen kenne. Wir haben es mit einer erschaffenen Welt zu tun. Ich glaube, wir wurden nicht hierher gebracht, um die Welt zu retten, so wie in der Serie, sondern wir wurden entführt«, sagte Ken selbstbewusst. »Okay, wir müssen auf jeden Fall etwas tun. Wir sind zu siebt hierher gekommen, aber wir werden nicht nur zu sechst von hier verschwinden. Retten wir Tim«, sagte Paul, bevor die Kinder sich auf den Weg in den Turm machten. Nachdem Bill Krüger hinter seinen Sohn herrannte und Konrad zum Flughafen gefahren wurde, kamen der Polizeipräsident und die junge Frau unten in der paranormalen Abteilung an. Dort erblickten sie das Schrecken, denn überall war Blut. Sie liefen den Gang entlang und dann sahen sie den weinenden Cody am Boden und die Leiche von Carla Bauer. Unter Schock nahm Horst Kramer Cody in den Arm. Nach 5 Minuten leitete Horst Kramer eine Untersuchung in die Wege. »Cody, geht es jetzt ein wenig?«, fragte der Polizeipräsident mitfühlend. »Ja, Sie müssen herausfinden, was geschehen ist. Carla bekam diese Mail kurz vor den Ereignissen«, sagte Cody noch immer unter Schock stehend, bevor er die Mail an Kramer übergab. »Ach du Scheiße, das klingt ja so, als wussten die von Trigger, was geschehen wird«, sagte Horst Kramer schockiert, als er die Mail gelesen hatte. »Ich glaube nicht nur, dass die es wussten. Ich glaube, sie waren es. Sie haben Carlas Telefonhörer sprengen lassen. Sie sollten das überprüfen. Vielleicht war es nicht der Telefonhörer, sondern ihr Kopf«, sagte Cody wieder selbstbewusst. »Ihr Kopf? Wie soll man denn einen Kopf sprengen?«, fragte die junge Frau verwirrt. »Durch einen Sender. Wer sind Sie denn eigentlich?«, fragte Cody die junge Frau. »Cody, diese junge Frau ist Lydia Richter. Sie sollte eigentlich ihr Team als zweite Sekretärin verstärken, aber nun ist sie wohl die Einzige«, sagte Horst Kramer mit einem Unterton. Okay, Frau Richter, hier können Sie noch nicht arbeiten. Sie kommen mit mir. Im Grunewald gibt es eine Leiche. Das war die letzte Information, die ich von Carla erhielt, sagte Cody, bevor er in Richtung des Aufzugs rannte. Lydia Richter folgte ihm im hastigen Lauf. Cody, was passiert aber nun mit der Leiche von Frau Bauer? Schrie Horst Kramer seinem Kommissar hinterher. Die Spurensicherung soll alles untersuchen. Bill soll Ihnen helfen. Ich muss los. Bis später, sagte Cody, bevor der Fahrstuhl sich schloss und nach oben fuhr. Im Erdgeschoss liefen Lydia und Cody durch die Eingangshalle und dann direkt auf den Parkplatz. Schnellen Schritts gingen die beiden zu Codys Dienstwagen. Er öffnete ihn und dann setzten sich die beiden hinein. »Mr. Banks, ich weiß nicht, ob ich das alles kann. Kann ich nicht hierbleiben?« fragte Lydia ängstlich. »Frau Richter, Sie sind meine neue Sekretärin. Carla hat nie einen Fall gescheut. Sie kam immer mit zum Tatort. Sie war die Beste und nun ist sie tot. Ich habe mit ihr so viel erlebt. Wollen Sie nun aussteigen oder Ihren Platz einnehmen?« fragte Cody genervt. »Was erwartet uns?« fragte Lydia nun neugierig. Eine blutleere Leiche mit zwei Löchern im Hals und Bissspuren an der Hüfte. Irgendwoher sagt mir das etwas, aber ich kann mich nicht erinnern. Fahren wir aber erst einmal los, sagte Cody, bevor er das Auto startete und dann losfuhr. Zur selben Zeit erreichte Bill seinen Sohn. Manuel, warte, warte doch mal. Es ist nicht so, wie es aussah, schrie Bill seinem Sohn hinterher. In diesem Moment blieb Manuel stehen und drehte sich um. »Es war nicht so, wie es aussah. Du hattest Geschlechtsverkehr mit deinem Kollegen und es war nicht so, wie es aussah?« schrie Manuel verärgert. »Ich weiß, ich habe einen Fehler gemacht. Aber was mischst du dich nach 3 Jahren eigentlich in mein Leben ein? Was wolltest du eigentlich hier?« fragte Bill ebenfalls verärgert. »Ich wollte mit dir sprechen. Hast du von dem Vorfall auf der Hochzeit gehört?« fragte Manuel unter Tränen. »Ja, aber was hast du dort eigentlich gemacht?« »Ich war mit meinem Freund dort. Er ist der Sohn der Sekretärin und sie ist die beste Freundin des Bräutigams. Die Freundin von dem einen Bräutigam. Es war ja eine homosexuelle Hochzeit. Und dann gab es eine Explosion. Chaos brach aus. Trümmer flogen durch die Luft. Es gab viele Verletzte und Tote. Tim, mein Freund, stürzte zu Boden und blieb bewusstlos liegen. Er liegt nun im Krankenhaus. Auch seine Mutter liegt dort. Sie wurde ebenfalls verletzt. Aber dich interessiert das ja alles nicht. Mom hat uns vor 4 Jahren verlassen. Ich habe zu dir gehalten, auch in deinen schweren Tagen als Alkoholiker. Du wolltest dich ändern, aber davon merke ich nichts. Deswegen bin ich gegangen und ich werde jetzt wieder gehen. Lass mich in Ruhe, sagte Manuel, bevor er davonrennen wollte. Bill hielt Manuel am Arm fest und dann drückte er ihn an sich. Das tut mir alles so leid. Kann ich irgendetwas für dich tun? Fragte Bill mitfühlend. »Bill, Manuel, was ist denn passiert?« fragte plötzlich eine Frauenstimme. »Mom, bist du das?« fragte Manuel sich aus den Armen seines Vaters lösend. »Konstanze, was willst du hier? Du hast mir an dem Abend gesagt, was du von mir hältst. Jetzt tauchst du wieder auf? Nach all den Jahren kommst du einfach wieder so aus dem Nichts daher? Glaubst du, es wird alles wie vorher? Es wird niemals wie vorher«, sagte Bill wütend. »Bill, ich weiß, ich habe dir diese fiesen Sachen an den Kopf geschmissen, aber ich bin auch nicht deinetwegen hier, sondern wegen Manuel. Manu, ich habe von dem Vorfall gehört. Es tut mir alles so leid. Wäre ich doch immer für dich da gewesen, dann hättest du jetzt eine Freundin und später ich ein Enkelkind. Ich war nicht da, deshalb liebst du nun einen Mann. Er wurde ja aber verletzt. Hoffen wir mal, dass er daran stirbt«, sagte Konstanze mit einem leichten Lächeln im Gesicht. Wutentbrannt ging Manuel auf seine Mutter zu und schallend ohrfeigte er sie. »Du hast keine Ahnung, wie es in mir aussieht. Ich verliere vielleicht die Liebe meines Lebens und du bist noch glücklich darüber? Fahrt zur Hölle«, schrie Manuel seine Mutter an. »Fahrt beide zur Hölle«, schrie er mit leiser werdender Stimme, bevor er davonrannte. Auch Bill kehrte seiner Frau den Rücken zu und ging davon. Kurz darauf kamen Männer und Frauen der Spurensicherung in der paranormalen Abteilung an. Sie stiegen aus dem Fahrstuhl und gingen den Flur entlang. »Schönen guten Tag, Herr Polizeipräsident. Ich bin Bernd Kohl von der Spurensicherung.« »Was ist denn hier passiert?« fragte Bernd geschockt beim Betreten des Raumes. »Das wissen wir noch nicht so richtig. Mein Mitarbeiter Cody Banks berichtete mir, dass der Telefonhörer von Frau Bauer in ihrer Hand explodierte und ihren Kopf in Stücke riss, erzählte Horst Kramer. Bernd, ich habe hier schon etwas, sagte die junge Frau. Was ist Carola? Fragte Bernd neugierig. Bernd, Herr Polizeipräsident? Ihre Hand ist noch immer am Körper. Auch der Telefonhörer zeigt nur leichte Schmauchspuren. Der Telefonhörer ist jedenfalls nicht explodiert, sondern ihr Kopf selbst, sagte Carola ihren Vorgesetzten. Was? Entglitt es Horst Kramer und Bernd Kohl gleichzeitig. Es tut mir leid, Ihnen so etwas mitteilen zu müssen. Etwas in Ihrem Kopf hat eine Explosion ausgelöst und nun müssen wir herausfinden, was es war, sagte Carola etwas stolz. Hören Sie, Sie müssen diesen Fall der Carla Bauer lösen. Wenn etwas in Ihrem Kopf war, dann möchte ich nicht wissen, in wie vielen Köpfen noch etwas ist. Finden Sie eine Lösung, und zwar schnell, sagte Horst Kramer etwas angespannt. Nun nahmen die Männer und Frauen noch mehr Spuren, um sie später zu untersuchen. 20 Minuten später erreichte die Limousine den Flughafen Tegel. Konrad stieg aus und ging direkt zum Check-in. Schönen guten Tag, Röhrig, Konrad Röhrig. Hier soll ein Ticket für einen Privatjet hinterlegt worden sein. Ja, aber Sie sollen doch erst heute Abend fliegen. Kleinen Augenblick. Oh, hier sehe ich es gerade. Sie sollen sofort fliegen. Gehen Sie bitte direkt zum Gate 10. Ich wünsche Ihnen viel Spaß in München, sagte die Flughafenmitarbeiterin. Mit dem Ticket in der Hand ging Konrad in Richtung Gate 10. Er bog um die Ecke und dann fand er das Gate. Schnell ging er direkt darauf zu, als ein Steward an ihm vorbeiraste. Ist das hier der Privatjet? Fragte der junge Mann die Frau am Gate. Nach einem Nicken der Frau ging der Steward an Bord. Kurz darauf reichte Konrad der Frau das Ticket und dann ging auch er an Bord. Schnellen Schritts setzte er sich auf den Platz. Wenige Minuten später kam die Durchsage zum Anschnallen. Konrad hatte panische Angst vorm Fliegen und krallte sich in die Armlehnen. Bevor das Flugzeug abhob, kam der Steward angerannt und setzte sich direkt neben Konrad. »Hallo, ich bin Paolo. Hast du Angst? Das vergeht. Alles wird gut«, munterte Paolo seinen ängstlichen Fluggast auf. In diesem Moment legte er seine Hand auf die von Konrad und hielt sie fest. Konrad wusste nicht, wie ihm geschah, und als das Flugzeug in der Luft war, ließ er seinen Gefühlen freien Lauf und küsste Paolo direkt auf den Mund. Kurz darauf kamen Cody und Lydia am Tatort im Grunewald an. Sie durchschritten die Absperrung und dann liefen sie direkt auf den Beamten vor Ort zu. »Banks, Hauptkommissar für paranormale Fälle. Was haben wir hier?« »Guten Tag, Mr. Banks. Wir haben eine Frauenleiche mit zwei Löchern im Halsbereich und einen Tierbiss an der Hüfte«, sagte der Beamte. »Zeigen Sie mir die Leiche«, sagte Cody, bevor sie dem Beamten folgten. An der Leiche angekommen, hob der Beamte das Leichentuch und Cody und Lydia erstarrten. Geschockt gingen sie etwas abseits. »Herr Banks, ich habe so etwas schon mal gesehen. Es war vor 4 Jahren. Ich war freie Journalistin. Ich wollte einen Bericht verfassen über die Forschungseinrichtung One im südlichen Mecklenburg-Vorpommern. Überall in der Einrichtung waren zerfetzte Leichen. Ich habe die Polizei verständigt. Aber dort fand ich auch solche Leichen wie die der Frau. Blutleer, klingt nach Vampir und der Biss sieht aus wie von einem Wolf. Was ist das für ein Wesen?« fragte Lydia Richter geschockt und ängstlich. »Frau Richter, Sie waren auch dort? Ich kann mich an diesen Tatort erinnern. Wir nannten das Wesen Vampir-Werwolf-Hybrid. Wenn es zurück ist, dann sind wir alle in großer Gefahr. Und wenn dann noch diese Organisation Trigger mitspielt, dann wird es umso schlimmer«, sagte Cody mit leicht zitternder Stimme. In diesem Moment klingelte das Handy von Cody. Nach einem Blick auf das Display ging er ran. »Banks, was gibt's?«, fragte Cody forsch. »Mr. Banks, wir haben Erkenntnisse zum Fall Carla Bauer. Ihr Kopf wurde nicht vom Telefonhörer zerfetzt, sondern allein ihr Kopf explodierte von innen heraus«, sagte Horst Kramer. »Oh mein Gott, wir müssen so viel bereden. Frau Richter und ich kommen gleich direkt in die Dienststelle zurück«, sagte Cody, bevor er auflegte. »Mr. Banks, solch einen Klingelton in so miserablen Zeiten. Ist das nicht etwas makaber?«, sagte Lydia Richter mit einem Unterton. »Ich weiß, heute ist so viel passiert. Ich werde den mal ändern müssen. Jetzt aber zurück zur Dienststelle. Es gibt viel zu besprechen«, sagte Cody. »Mr. Banks, Sie, ich meine du, kannst mich gerne Lydia nennen«, sagte Lydia wieder fröhlich. Und du mich, Cody, sagte Cody, bevor sie zum Auto gingen und einstiegen. Nach der Zündung fuhren sie los. Fortsetzung folgt.